Schönen guten Morgen. Es sind wenige heute, aber der Herr ist da. Glaubt ihr das? Wie Christoph schon gesagt hat, wir werden heute über Habakuk predigen. Hat drei Kapitel, also drei Stunden. Ja, ich habe mir Mühe gegeben und habe das so weit komprimiert, wie es nur ging. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, Habakuk ist ein Buch, das sehr alltägliche Situationen schildert, wie wir sie heute erleben. Auch wir Christen sind nicht immun gegen die Übel, die unsere Gesellschaft plagen. Und wir stehen ebenfalls vor Fragen, auf die es wahrlich keine Antworten gibt. Und fast alle betreffen die Frage, wie wir mit menschlichem Leid umgehen und es mit einem gerechten und gütigen Gott im Einklang bringen können. Dies ist eine der entscheidendsten Fragen, die uns in manchen Lebensphasen quält. Warum? Warum Gott? Denn angesichts entmutigender und leidvoller Situationen ist der Trost, den wir anderen spenden können, jenseits von unserer Worte. Es ist nicht leicht, ein Paar zu begleiten, zum Beispiel, das nach so vielen Schicksalsschlägen sein einziges Kind verliert. Es ist nicht leicht, eine Familie zu unterstützen, die ihren Vater bei einem Autounfall verliert. Das ist vor kurzem noch passiert in unserer Verwandtschaft. Jemandem beizustehen, der am Krebs erkrankt ist und so weiter. Wie können wir diese Erfahrungen frommer und rechtschaffender Menschen mit einem liebenden und heiligen Gott in Einklang bringen? Insbesondere, wenn wir sehen, wie die mächtigen Interessen dieser Welt im Dienste des Bösen stehen. Wie uns die Presse und Medienkonzerne wie Lämmer auf den Weg führen, den sie für uns vorgesehen haben. Wie wir in einem demokratischen System eine Gehirnwäsche unterzogen werden und glauben, wir seien frei von jeglicher Manipulation. Wie die Justiz zugunsten der Reichen sehr oft verdreht wird. All das ist täglich, weil dieses Leben Teil dieses Lebens unserer täglichen Realität. Und wir fragen uns, und manchmal haben wir sogar Angst, darüber nachzudenken, weil wir Gottes Souveränität so klar vor Augen haben und das Gefühl haben, Gott damit zu trotzen. Es gibt einen Film, weiß nicht, ob ihr das kennt, ist schon ziemlich alt, es heißt Das Urteil Gottes, in dem eine Gruppe Juden in einem Konzentrationslager unter allerlei Entbehrungen und Katastrophen leidet. Und plötzlich sagt einer der Gefangenen, es kann nicht sein, dass Gott frei von Schuld am Allem ist, was uns widerfährt. Daraufhin inszenierten sie in dem Raum, in dem sie sich befanden, einen Prozess gegen Gott. Gott wurde auf die Anklagebank gesetzt. Es gab Zeugen, einen Verteidiger, einen Staatsanwalt und einen Richter. Die Zeugen begannen zu sprechen und stellten Gott Fragen, warum er ihnen nicht zu Hilfe gekommen war. Der Verteidiger trug seine Argumente vor. Auch der Staatsanwalt tat dies. Und nun war es an dem Richter, ein Urteil zu fällen. Am Ende sagte der Richter zu ihnen, sie haben euch, euren Besitz, eure Familien, eure Gesundheit und alles, was ihr hattet, genommen. Lasst sie euch nicht auch noch Gott nehmen. Dieser Film wirft wirklich Fragen auf, die wir uns manchmal auch selbst stellen. Und wir zensieren uns selbst, wenn uns diese Gedanken in den Sinn kommen. Das Buch Habakuk kann uns in bestimmten Situationen Trost, spenden. Habakkuk 1, 2 bis 4. Wir können die Klageräume nennen. Und wir werden uns drei davon im Buch Habakkuk ansehen. Vers 2 hat Christoph schon gelesen. Schon lange her, sagt Habakkuk, rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Und das Recht wird verdreht. Wir wissen wenig über diesen Propheten, aber er spricht sehr relevante Probleme an, mit denen wir heute konfrontiert sind. Im ersten Kapitel sehen wir ihn vor Gott klagen und Fragen stellen, die für uns vielleicht respektlos oder sehr riskant sein könnten. Er tritt vor Gott und sagt, wie lange soll ich noch um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Die Frage, wie lange, deutet darauf hin, dass er schon lange um etwas bittet, aber es ihm nicht gewährt wird. Er ist überwältigt von etwas, das er gerade erlebt. Doch er scheint, als höre Gott ihn nicht. Habakkuk musste in einer der korruptesten und ungerechtesten Epochen der Geschichte des hebräischen Volkes prophezeien. Tatsächlich wurde er bald darauf in Gefangenschaft genommen, einer der schwersten Episoden in der tragischen Geschichte des Volkes Israels. Derselbe Kontext offenbart, wie die Mächtigen die Schwachen unterdrückten und wie die Gerechtigkeit verdreht wurde. Habakkuk sagt, wie lange werde ich noch um Hilfe bitten? Ich schreie zu dir, ich flehe dich an und du scheinst nicht zu hören. Überall herrscht Gewalt und Gott scheint gleichgültig. Manchmal rufen wir zum Herrn und eines der schwersten Sachen in unserer Beziehung zu Gott ist, seinem Schweigen zu begegnen. Wenn wir um Führung schreien und kein Anzeichen dafür sehen, dass Gott antwortet. Der Wille Gottes lässt sich in zwei Teile gliedern. Erstens den allgemeinen Willen Gottes und zweitens den besonderen Willen Gottes. Darüber hat unser Bruder Siegfried Müller vor kurzem eine gute Predigt gehalten. Gottes allgemeiner Wille ist in der Heiligen Schrift klar dargelegt und leicht zu erkennen. Zum Beispiel, wir müssen uns versammeln, wie heute Morgen, und Gottes Auftrag erfüllen. Schwieriger wird es jedoch, wenn wir um etwas sehr Konkretes bitten und Gott scheinbar nicht antwortet. Gott lässt sich Zeit. Und das Warten auf den Herrn kann uns zur Verzweiflung und Ungeduld und falschen Entscheidungen führen. Wir haben ein Beispiel in 2. Mose 32. Da sagt das Volk, als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, macht uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist. Wir verzweifeln, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns es wünschen. Hier befinden wir uns in einer Situation des Unglücks und der nationalen Tragödie und der Prophet schreit unaufhörlich zu Gott. Wie lange noch, Herr, muss ich um Hilfe schreien? Warum lässt du mich das Unrecht sehen? Warum muss ich all das miterleben, Herr? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir auch in bestimmten Situationen ähnliche Fragen gestellt. Habakkuk fährt in Vers 12 fort. Bist du nicht von Anfang an da? Mein Herr, mein Gott, ein heiliger Gott? Warum dies und warum das? Das hören wir andauernd. Warum Gott? Als ich neu im Glauben war, als ich mich bekehrt habe, vor schon vielen Jahren, habe ich öfters gehört, auch in dieser Gemeinde, man sollte Gott nicht fragen, warum, sondern wozu. Doch hier in diesem Buch sehen wir, wie Habakuk Gott fragt, warum und wie lange noch. Manchmal denken wir, Gott könnte beleidigt sein, wenn wir zu ihm kommen und ihm, wie wir es nennen würden, eine ehrfürchtige Klage vortragen. Aber der Vater im Himmel, der kennt uns. Er weiß, dass wir Zeiten durchmachen, in denen wir seinen Willen nicht klar erkennen. Er kennt unsere Fehler und all das, was uns als Menschen beunruhigt. Und der Herr Jesus selbst sagte später, in dieser Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Wir leben in einer komplexen Welt voller Widersprüche und Ungerechtigkeit, einer perversen und bösen Welt, die deshalb zerstört werden wird, und der Herr wird für immer regieren und wir mit ihm. Habakuk beklagt sich, aber zu keinem Zeitpunkt lästert er den Namen des Herrn. Vielleicht finden wir Befreiung in der Erkenntnis, dass wir ehrfürchtig vor Gott klagen können und sagen können, ich verstehe es nicht. Im Wissen, dass er allmächtig ist und alles in seiner Hand hält. Dass er gut ist und alles, was geschieht, zu meinem Besten geschieht. Und dass er heilig ist und alles, was er tut, mich zwar innerlich schmerzen mag, Gott aber in allem einen heiligen Zweck verfolgt. Und dann im Bewusstsein, dass Gott vollkommen mächtig und heilig ist, dann kann ich ihn fragen, Herr, wie lange soll das noch so weitergehen? Gott ist kein Tyrann. Gott ist nicht wie repressive, totalitäre, diktatorische Regierungen, in denen die Menschen sich nicht beschweren dürfen. Auf dem Weg des Herrn gibt es ehrfürchtige Meinungsfreiheit. Der Herr weiß, was ich durchmache. Der Herr weiß, wann ich keine tröstenden Worte für jemanden habe, der eine schwere Prüfung durchmacht, mit gebrochenem Herzen, der sich fragt, warum ist das so, Herr? Herr, wie viel Bosheit muss ich noch mit ansehen? Warum diese ständige Schlaflosigkeit? Die Wahrheit ist, dass wir, wenn wir uns selber unterdrücken, weil wir glauben, Gott könnte beleidigt sein, nur noch tiefer in ein Meer der Bitterkeit versinken. Zu Gott zu kommen und unsere Gefühle ehrfürchtig vor ihm auszudrücken, hilft uns, mit bestimmten Situationen umzugehen. Wir können unser Herz ausschütten und ehrfürchtig unsere Klagen vor einem heiligen und liebenden Gott vortragen, im Wissen, dass er versteht, was wir durchmachen. Ich habe einen hohen Priester, der stets Mitgefühl für meine Lage und meine Schwächen empfindet. Einen, der in jeder Hinsicht versucht wurde, aber nie sündigte. Deshalb kann ich voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten und Gnade und Barmherzigkeit entsprechend meiner Situation finden. Wenn du schwere Prüfungen durchmachst, sprich aufrichtig mit Gott und offenbare ihm die tiefsten Gefühle deines Herzens. So wie Habakuk es tat. Wir sehen hier, Klagen hat seinen Platz. Das Problem ist, es gibt so viele Menschen, die ständig klagen. Sie verharren in Klagen. Und Klagen ist das Gegenteil von Lobpreis. Wir sehen, wie Habakuk sich anfangs beklagte. Aber er blieb nicht darin gefangen. Es stimmt, dass Klagen ehrfürchtig sein kann, aber alles hat seine Zeit. Es stimmt, dass ich dem Herrn meine Gefühle mitteilen kann, dass ich vor den Thron der Gnade treten kann, aber nicht immer und nicht nur, um sich zu beschweren. Im zweiten Kapitel sehen wir das genaue Gegenteil. Nun schweigt Habakuk und Gott spricht. Die Zeit des Klagens ist vorbei. Jetzt ist die Zeit des Wartens. Tatsächlich endet Vers 20 vom zweiten Kapitel mit: Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, die ganze Erde schweige vor ihm. Habakuk verbringt das erste Kapitel mit Klagen und Fragen. Doch nun schweigt er und Gott stellt die Fragen. Ähnliches geschieht auch im Buch Hiob. Bis zu den Kapiteln 37 und 38 sprechen Hiob und seine Freunde und Gott schweigt. Dann beginnt Gott zu sprechen und Gott ist es, der die Fragen stellt. Und wir finden mehrere sehr ähnliche Episoden in der Heiligen Schrift. Wir sehen sie in einer Form im Buch Hiob, in der anderen Form bei Nikodemus und auch hier im Buch Habakuk. Nun stellt Gott die Fragen und Habakuk schweigt. Gott fasst dieses zweite Kapitel mit seiner Reihe von Klagen über den Zustand des Volkes zusammen. Für Habakuk gibt es nur einen Teil der Bevölkerung, der unterdrückt wird, und einen anderen, der unterdrückt. Doch für Gott sind alle schuldig. Niemand ist frei von Schuld. Alle sind abgefallen, alle sind Sünder. Alle verdienen Gericht und Strafe. Diese Beherufe des Herrn beginnen im Wesentlichen in Kapitel 2,9. Da steht: Wehe dem, der nach unrechtmäßigem Gewinn für sein Haus strebt, um sein Nest in der Höhe zu errichten und der Macht des Bösen zu entfliehen. Wehe, wer immer es auch sein mag. Der Herr deutet an, dass dies der Zustand des ganzen Volkes ist. Sie haben ihre Nächsten vergessen. Jeder bittet egoistisch nur für sich selbst. Wehe denen, die andere betrügen. Wehe denen, die ihr Herz verhärtet haben und die Bedürfnisse anderer nicht wahrnehmen. Oder noch schlimmer, denen, die die Rechte anderer verletzen und sich selbst bereichern. Die Ungerechtigkeit, die Habakuk sieht, sieht auch Gott. Wenn wir schmerzhafte Situationen durchmachen, da hat Gott diese Welt nicht verlassen und nicht vergessen. Gott wacht über die Welt und hat die Kontrolle über alles, was geschieht. Ich verstehe nicht, warum die Gerechten leiden. Warum Gott, wenn Gott es will, wird er sie erlösen. Gott ist souverän. Wenn er das Problem lösen will, wird er es tun. Wir tragen die volle Verantwortung für unser Leid, weil wir Sünder sind und nicht so gerecht, wie wir selbst uns einsetzen. Wir fühlen uns gerecht, wenn wir uns mit denen vergleichen, die noch schlimmer sind als wir. Doch vor einem heiligen Gott sind wir auch schuldig. Wir sündigen mit unseren Gedanken, unseren Worten und unseren Taten. Und selbst wenn wir etwas Gutes nicht tun, in dem Wissen, dass wir das tun sollten, sündigen wir auch. Wenn wir uns so sehen, wie Gott uns sieht, dann erkennen wir, dass wir nicht so unschuldig sind. Dass wir denken, und genau das will Gott Habakuk sagen. Es gibt nicht zwei Arten von Menschen, Gerechte und Böse. Jeder verdient es im Vergleich zu seiner Heiligkeit, bestraft und gerichtet zu werden. Gott betrachtet die Angelegenheit aus der Perspektive seiner absoluten und vollkommenen Heiligkeit. Wir sind nachsichtig mit uns selbst und vergleichen uns mit anderen, meist mit denen, die schlechter sind als wir. Und Gott verkündigt hier sein zweites Mehr. Vers 12 vom zweiten Kapitel. Wehe dem, der eine Stadt mit Blutvergießen baut und ein Volk durch Gewalt gründet. Diejenigen, die Gott den Rücken gekehrt und die Augen verschlossen haben, machen in diesem Augenblick ihre größte Erkenntnis. Wir alle sind schuldig, doch Gott ist uns gnädig geworden in Jesus. Und das ist der Unterschied. Auch heute noch sehen wir so viel Ungerechtigkeit. Ständig hören wir manipulierte Nachrichten. Nur wenige wissen, worum es geht. Tausende und Abertausende Menschen sterben täglich, nur um den Egoismus und die Macht hier derer zu befriedigen, die den größten Einfluss auf der Welt ausüben. Und der Herr spricht zu ihnen: Die Mächtigen tun dies und das, aber ich weiß es. Und der dritte Wehe, das in diesem Kapitel erwähnt wird, findet im Vers 15 statt. Wehe dem, der seinen Nächsten zu trinken gibt. Wehe dir, der du ihm deine Galle, dein Gift anbietest und ihm trunken machst, um seine Blöße zu sehen. Hier spricht er nicht von den Mächtigen, sondern von den einfachen Menschen. Gott lässt ihn erkennen, dass jeder schuldig ist. Und Gott beklagt all dies und der Prophet schweigt. Jetzt hört Habakuk aufmerksam zu, was Gott ihm sagt. Es gibt keine Worte, um zu antworten, wenn Gott spricht. Wehe den einfachen Menschen. Manche glauben, die Armen seien schlecht, weil sie arm sind, und die Reichen, weil sie reich sind. Offensichtlich ist die Hölle voll von Armen und Reichen. Die Reichen werden nicht gerettet, weil sie reich sind, und die Armen nicht, weil sie arm sind. Beide werden gerettet, weil Gott seine rettende Gnade über sie ausgießt. Manchmal verleitet materielle Armut manche dazu, ihre Gesetzlosigkeit zu rechtfertigen. Warum tust du dies oder jenes? Nun ja, ich bin arm, ich habe keine Mittel. Viele Menschen in finanzieller Not glauben, sie hätten das Recht, Verbrechen zu begehen, weil sie nicht in den Genuss bestimmter Privilegien gekommen sind. Ich habe das gesehen in verschiedenen Foren, im Fernsehen, zur Kriminalitätsbewertung sagen manche, dass der Mangel an Perspektiven Menschen zu solchen Taten treibt. Ich glaube, das ist oft problematisch. Das verleitet Menschen dazu, ihr Verhalten zu rechtfertigen. Der Kontext begünstigt dies, doch die Wurzel des Problems liegt im menschlichen Herzen. Es gibt Christen, die stark benachteiligten Vierteln leben, einem hohen sozialen Risiko ausgesetzt sind, und doch sind sie anders, weil Christus in ihren Herzen regiert. Der Herr spricht hier nicht von sozialen Klassen, sondern er spricht vom Herzen. Wehe dem, der Böses tut, ob reich oder arm, spielt keine Rolle. Und die letzte Klage des Herrn betrifft die geistliche Verderbnis. Was nützt das Götzenbild, das ein Handwerker geschnitzt hat, oder das gegossene Bild? Ein Meister der Lügen, wenn sein Schöpfer auf sein eigenes Werk vertraut, wo er doch stumme Götzenbilder erschafft. Wehe dem, der zum Holz spricht, wacht auf, und zum stummen Stein, steh auf. Wir stehen unter Gericht, sowohl jene, die geistliche Verderbnis fördern, als auch jene, die sich verführen lassen. Alle stehen vor Gericht. Es ist nicht so, wie du meinst, Habakuk. Du hast das Recht, freiwillig und ehrfürchtig zu klagen, aber alle sind schuldig. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Zustand der ganzen Menschheit. In Römer 3,9 stellt Paulus eine rhetorische Frage. Was nun? Sind wir etwa besser als sie? Keineswegs. Denn Heiden wie Juden haben gesündigt und sind schuldig vor dem Herrn. Ohne Unterschied. Auch wir sind schuldig. Der Unterschied besteht darin, dass der Herr uns durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgotha gerechtfertigt hat. Das haben wir vor kurzem mitgekriegt. Als Jesaja in Kapitel 6 zum Tempel ging und dem Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen sah und sein Saum den Tempel erfüllte, was tat er da? Er klagte: Wehe mir, denn ich bin ein toter Mann. Und hier hört der Prophet Habakuk Gottes donnernde Worte über den Zustand der Menschheit, den Zustand des hebräischen Volkes. Wenn Gott spricht, müssen wir nur viel zuhören und wenig sprechen. Glaubst du, Habakuk hat das vergessen? Glaubst du, Jesaja hat die Begebenheit in Kapitel 6 vergessen? Die Wahrheit ist, jeder, der in echte Begegnung mit dem Herrn tritt, wird verwandelt. Das ist unsere Chance. Wir sind alle schuldig. Aber wenn wir Jesus begegnen, dann passiert was. Dann werden wir verwandelt. Und das macht uns anders. Was geschah also mit Habakuk? Erste Kapitel nennen wir der Raum der Klage. Er hat geklagt. Zweiten Kapitel der Raum des Wartens. Und was sagt Kapitel 3, Vers 2? O Herr, sagt Habakuk, ich habe dein Wort gehört. Ich habe dein Wort gehört. Ich habe dein Berg gesehen. O Herr, belebe dein Berg inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre mache es kund. Gedenke im Zorn deiner Barmherzigkeit. Habe mit uns Erbarmen. Gott segne euch.